Hallo und herzlich willkommen bei der Werkhaus-Sendung auf Radio LoRa München 92,4. Mein Name ist Christian Rossmeißel. Für alle, die das Werkhaus noch nicht kennen, wir betreiben seit über 40 Jahren ein Stadtteilzentrum in Neuhausen. Wir bieten Kurse in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur an, mit Konzerten, Vorträgen und Ausstellungen. Träger ist der gemeinnützige Werkhaus Human Kreativverein. Die Themen unserer Sendungen drehen sich um das Werkhaus, seine Mitglieder und Kurs- und Projektleiter. Wir hören ihre Geschichten aus ihrem bewegten künstlerischen Leben und erfahren, wie sie die Welt sehen. Ihr könnt unsere Sendung immer am dritten Mittwoch in geraden Monaten hören. In unserer Reihe Leiter der Donnerstags-Sessions habe ich heute einen weiteren Sessionleiter zu Gast. Herzlich willkommen, euer Musiker, Sänger, Gitarrist David Mirialis. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, David.
Mirialis, aber das ist die wenigsten sagen es richtig hierzulande. Alles Gute.
Ja.
Hallo Christian.
Hallo David, genau. Vielen Dank, dass du heute da bist. Wir starten gleich mit der ersten Frage. Wie bist denn du zu dieser Session überhaupt gekommen, also zu dieser Leitung der Session?
Also wenn ich jetzt versuche, möglichst wenig auszuholen, dann habe ich die Session quasi von Gabe McCaslin, ein Musiker hier aus München, geerbt, weil er, also ich war öfters im Hideout damals noch auf der Session selber als Gast, habe mit ihm auch zweimal, meine ich, die Session eröffnet, wie er sie geleitet hat, und nachdem sein Terminkalender immer voller geworden ist und musste er irgendwann, sah sich an dem Punkt, da einfach ein bisschen Platz zu schaffen, und hat mich dann gefragt, irgendwie auch in Einvernehmlichkeit mit dem Kai, dem das eigentlich auch immer musikalisch ganz gut gefallen hat, in welche Richtung ich die Sachen mache, genau, ob ich denn nicht diese Session wirklich als feste Leitung übernehmen will. Genau, und kurz darauf hat mich da, genau.
Ja, der Kai ist ja der Barmann eigentlich, der aber nicht nur gutes Bier ausschenkt, sondern auch das organisiert. Die Session, die Sessionleiter die Termine vergibt oder versucht zu organisieren.
Ja. Genau.
Genau. Und also eigentlich ein bisschen ein kleiner Ritterschlag, wenn man auf eine Session kommt, mit dem Sessionleiter gut jammt und der dann sagt, ja, hey, mach doch du mal.
Absolut. Also das ist auch, ich empfinde es immer noch als eine recht große Ehre und Herausforderung. Also gerade wenn ich auch mir sehe, wer die anderen drei Sessionleiter sind, die allesamt wirklich alte Hasen in der Szene sind. Und genau, ich bin da eigentlich sozusagen im letzten Jahr, also das war sozusagen vor ziemlich genau einem Jahr, wo ich das erste Mal die Session geleitet habe. Und da habe ich, glaube ich, in dieser Phase zwei, drei Auftritte in München zu dem Zeitpunkt gehabt. Und da war das schon eine Herausforderung und Ehre dann
irgendwie. Ja, genau. Das spricht für das Klima auf unserer Session auch.
Ja, doch.
Mal gleich auch gut, es braucht ja auch Nachwuchs. Man muss ja auch gucken, dass das immer weiter vorangeht. Und ich glaube, Bluegrass ist ja da dein Hauptstil, den du da spielst auf der Session.
Genau, also die Session ist auch ganz, ganz offiziell, ist die Session stilistisch natürlich nicht gebunden und offen für alle, die mitmachen wollen. Was sie wohl ein bisschen von den anderen drei Sessionleitern unterscheidet, ist, dass sie akustisch primär stattfindet. Also wenn jetzt jemand seine E-Gitarre mitbringen will, wir haben Verstärker im Hintergrund, die stöpsel ich auch gerne an, wenn Bedarf ist, oder ein E-Bass war beim letzten Mal auch angestöpselt, oder halt auch wenn jemand Percussions spielen will, dann passt es, aber einfach der Natur der Sache gemäß kommen halt auch viele von den Leuten, die ich vom Bluegrass kenne, und das Opening-Set geht meistens in diese Richtung. Wir spielen meistens über ein Mikrofon oder noch mit einem zusätzlichen für Solo-Instrumente. Mhm. Genau, und es wird aber nicht nur Bluegrass gespielt.
Nicht genau. Nur. Ja, also die Bühne hat eine sehr gute Akustik. Wir haben ja auch eine offene Bühne, da wird überhaupt nur Akustik gespielt, also komplett ohne Gesangsmikro, ohne alles, und das funktioniert wunderbar. Der Raum trägt die Stimmen und die Instrumente sehr gut.
Also ich glaube, beim ersten Mal im Werkhaus bin ich kurz vor der Überlegung gestanden, tatsächlich die Session ohne Mikrofon zu machen, ne? Weil das Mikrofon, was ich quasi für die ganze Gruppe habe, braucht Phantomspeisung, und dann habe ich festgestellt, es ist keine Phantomspeisung da.
Tut mir leid.
Ja, macht nichts. Wir haben es regeln können, ein Banjo-Spieler, der hat sein kleines Mischpult mit Phantomspeisung mitgebracht, und dann konnten wir es uns doch anschließen. Aber ich glaube, der Gabe, der hat auch irgendwann zwischendurch mal die Session wieder im Werkhaus gemacht, zusammen mit dem Joao, seinem Bandkollegen. Und da haben sie es auch komplett akustisch gemacht. Und ich meine, ich kenne es auch vom Bluegrass oder von der Folk Session, vom Titus in der Glockenbach-Werkstatt zum Beispiel, zu dem wir vielleicht auch später noch kommen, dass ja akustisch geht's.
Ja. Geht ganz gut. Ja, ich war auch überrascht, der Christian Waldenfels war ja auch hier und der macht das so richtig. Christian Schwarzbach. Ich bringe das immer durcheinander. Christian Schwarzbach war da und der spielt ja schon eine sehr heftige Rockgitarre, auch mit seinem Trio und eine elektrische Gitarre. Und tatsächlich, er spielt auch akustisch. Und das ist auch ziemlich geil, dann auf einmal diese Songs dann akustisch zu hören.
Das hat schon was,
Das hat schon was, gell? Weil es so ein bisschen Unplugged-Feeling hat. Ja. Das ist schon sehr schön.
Ja. Und da habe ich da in den letzten Jahren viel, viel Gefallen dran gefunden. Also ich war auch früher oder gerade also in der Jugend und in meinen 20er und 30er sozusagen auch halt ein Fan von verstärkter Musik. Und jetzt aber seit den letzten 5 Jahren habe ich primär die akustische Musik kennen und schätzen.
Kann man bei dir dann einfach vorbeikommen, sagt ihr, komm um 8 und sagt, David, hallo, ich möchte heute spielen?
Absolut.
Absolut.
Absolut, nur dass sozusagen um 20.30 Uhr geht es meistens los bei und in der Regel fängt, also vom Ablauf fange ich meistens eben mit einem Duopartner zusammen an, ein Opening-Set ungefähr eine halbe Stunde zu spielen. Und danach ist die Session offen. Also das ist eigentlich so das Grundkonzept. Also, und das habe ich eigentlich auch so vom Gabe übernommen und auch vom Titus und halt oder von den meisten Sessions, wo ich bisher war, dass halt eben ein kleines Konzert ist. Genau, das habe ich mit, da habe ich mit wie vielen Leuten habe ich das gemacht? Ich glaube 4 oder 5 verschiedenen Leuten, mit denen ich das da jeweils ein kleines Set gespielt habe, was dann auch tatsächlich meistens eher bluegrassig war. Und danach ist die Bühne offen und jeder darf nach oben kommen.
Jeder darf auch quasi das spielen, was er gerne möchte.
Genau.
Wunderbar.
Und mein Job ist eigentlich nur, das Ganze zu koordinieren und das dafür zu sorgen, dass jeder, der mitmusizieren will, dass der Spaß bei der Sache hat. Ja, und das
genau, er kann aber auch dann mit dir spielen und sagen, hey, David, ich brauche jemanden, der Gitarre spielt und so.
Ja,
das kann ich alleine, man dann wirklich auch zu dritt oder zu viert dann spielen kann mit der...
Ja, mit den genau. Lehrern. Also ich bin dann auch die ganze Zeit auf der Bühne. Ich gönne mir auch mal eine kurze Pause oder meistens auch im Opening-Set. Und wenn Leute da sind, die ich schon kenne, dann lasse ich den auch gerne mal für 5 bis 10 Minuten alleine die Bühne. Aber sonst bin ich auch da. Oder zum Beispiel, also eine Sängerin kommt oft ganz gerne her, die spielt überhaupt nichts oder sie singt halt nicht. Und dann fragst du immer, ja, kannst du den Song? Und genau, dann...
Ja, genau.
Und manchmal kann ich die Songs auch nicht, aber dann, das ist ja dann auch der Geist einer Session oder so, wie ich es kennengelernt habe, dass wir dann einfach halt probieren, was geht und was Neues entsteht.
Genau.
Und das macht eigentlich sehr viel Spaß.
Das glaube ich. Vielleicht hören wir uns gleich mal den ersten Song an, den du mitgebracht hast. Der ist nämlich vom Gabe, von dem du es übernommen hast. Und zwar habe ich hier You Ain't My Sunshine.
You Ain't My Sunshine, genau.
Genau.
Vielleicht da ganz kurz, also es gibt ja im, ist glaube ich auch ein Bluegrass-Klassiker, You Are My Sunshine.
Darf man nicht verwechseln, oder?
Darf man nicht verwechseln, genau. Aber ich glaube, er hat ihn so ein bisschen als Antwort darauf geschrieben, sozusagen. Oder als Umkehrung. Wenn ich mich richtig, also jetzt mit Vorbehalt dann, aber.
Ja, dann müsst ihr vielleicht dann doch mal zum Gabe kommen und ihn persönlich fragen.
Ja. Aber ich meine, da eine Referenz zu erkennen, dann.
Alles klar, dann viel Vergnügen mit Gabe McCaslin und seiner Band.
Used to sing the old love songs while the moon was winking. We'd harmonize till the sun would rise. But now you found another man, and I can't understand just what the hell I was thinking. You ain't my sunshine, no, you sure ain't. Not since you started staying out so late. I don't know where you've been. I'm staring into my gin, hoping that the sun will rise again. You are my sunshine was our heart song. The sounds of love rang from above. But now we've run aground, 'cause you're fooling around. Why'd you go and do me wrong? You ain't my sunshine, no, you sure ain't. Not since you started staying out so late. I don't know where you've been. I'm staring into my gin, hoping that the sun will rise again. When days were bright, we'd often smile as the time would wile. But when you left for town, the rain came pouring down. Won't you come on back home and make things right? You ain't my sunshine, no, you sure ain't. Not since you started staying out so late. I don't know where you've been. I'm staring into my gin, hoping that the sun will rise again. Hoping that the sun will rise again.
Das war der Song You Ain't My Sunshine von Gabe McCaslin und seiner Band Mama's Greens. Genau. Aber jetzt nochmal zu dir, David. Wie bist denn du überhaupt zur Musik gekommen oder zum Bluegrass gekommen? Vielleicht fangen wir an, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist.
Mei, zur Musik mit dem Glockenspiel in der ersten Klasse oder im Kindergarten. Ah. Ich glaube, das war die allererste Station.
Glockenspiel. Wer weiß, du fängt immer alle mit Blockflöte an.
Die kam kurz danach. Ah. Die kam kurz danach und hat sich dann auch ein paar Jahre gehalten. Ich glaube, über die Grundschulzeit bis, ich weiß es nicht mehr genau. Und meine Großeltern haben auch viel musiziert, mütterlicherseits. Also die Oma war Klavierlehrerin und hat mit uns dann auch zu Weihnachten eben mit Flöte gespielt. Und ich glaube, mit 12 haben wir das Angebot von einem Großonkel bekommen, ein Klavier zu kriegen. Und dann, mein Bruder hat zum damaligen Zeitpunkt schon Gitarre gespielt. Und dann wurde ich eben gefragt, ob ich Interesse hätte, Klavier zu spielen. Ja, probieren wir es mal aus. Habe da 2 Jahre Unterricht gehabt. Und das waren alles, und ich glaube, gesungen zu Gelegenheiten. Und das war schon immer, hat sich schon immer halbwegs natürlich angefühlt und hat schon irgendwie Spaß gemacht. Aber es war jetzt nicht, oder halt auch so mit dem Klavier, war es jetzt nie so der ganz groß, also ich habe lieber gezeichnet tatsächlich, das war mir damals noch mehr am Herzen. Und eigentlich hat es dann so in der Jugend angefangen, also wo mein Bruder eben von der klassischen Gitarre immer mehr zur Blues- und Rockgitarre übergegangen ist, da dann auch angefangen hat in Bands zu spielen, also mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich. Und das ist dann auch bei mir so langsam durchgesickert, dass das natürlich schon ganz cool war, wenn der Bruder da eben E-Gitarre spielt und hier Rock'n'Roll und Bands. Und ich habe, glaube ich, dann auch, genau, habe dann immer die Liebe zum Punkrock, über Green Day vor allem irgendwie entdeckt. Und mit Musik machen hat mein Bruder dann irgendwann mal von einem Freund sich einen E-Bass ausgeliehen und den nach Hause gebracht. Und da kann ich mich noch ziemlich genau erinnern, dass er mich dann schon so ein bisschen wie sagen, so angenatscht hat und gemeint, hey, wenn du Bass spielst, ja, dann kriegst du immer einen Job in der Band und ey, probier das doch mal aus. Ja. Und ich kann ihm natürlich recht geben, also das ist auch eine Thematik, die heute weiterhin irgendwie bestehen bleibt, auch jetzt in über alle Genres, dass die Bassisten immer gefragt sind. Und ich fand das Teil, das war irgend so ein Aria Pro 2 irgendwie Fender Precision Nachbau irgendwie in Rot-Schwarz und ich fand das Teil wahnsinnig cool mit so einem spitzen Headstock oben und dann hatte er mir, glaube ich, halt so dieses Blues-Ding dung 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 beigebracht und Hey Joe, weil das eher in seiner Band sozusagen der einzige Song war, wo er mit dem Bassisten, ne? Ein Gitarrist, der zum Bass verdonnert wurde damals.
Der Arme.
Genau. Aber Hey Joe durfte Gitarre spielen und mein Bruder durfte Bass spielen und das hat er mir noch beigebracht. Und den Rest habe ich mir dann eigentlich rausgehört und bin dann auch relativ schnell in seine Band eingestiegen. Und genau, da ging eigentlich sozusagen die erste Begeisterungsphase los. Und es war halt vor allem Bluesrock. Und dann mit den Bandkollegen, oder mein Bruder ist dann irgendwann aus der Band rausgeflogen. Und irgendwann sind wir dann auch mehr Richtung Metal gedriftet. Oder so Anfang...
Metal?
Ja, Anfang 20 ja. Tatsächlich irgendwie hat bei mir Manowar... Ich habe Manowar auf Musikfernsehen, das habe ich damals noch geguckt. Mhm. Und dann habe ich auf einmal so dieses Video da gesehen von irgendwie so älteren Herren in Lederklamotten, die vor irgendwelchen brennenden Paletten in der Kiesgrube spielen, mit Ketten, die von der Decke hängen und Flex funken. Und das hat irgendwie so ein bisschen meinen Humor getroffen und die Musik hat mir dann tatsächlich auch ganz gut gefallen. Und dann bin ich so Anfang 20 eigentlich so in dieses Metal-Rabbit-Hole reingefallen, genau. Und die Band irgendwie hat da auch mitgemacht. Wobei wir damals auch, also es war wirklich damals eine ziemliche Proberaumband, also beide Versionen. Wir haben halt viel bei Geburtstagsfeiern oder sowas gespielt, bei kleinen Festeln. Und ich glaube, der größte Auftritt war, dass wir für eine, aber das war noch vor der Metal-Phase, das war noch mit einem anderen Sänger, wo es dann sehr bluesig zuging, als Vorband für eine ACDC-Coverband aus der Ecke Rosenheim, genau. Mm. Das war eigentlich damals der größte Auftritt, aber ja, genau, aber mit dem Bass ist es wirklich losgegangen. Mai, irgendwie so mit 18, 20 habe ich dann die ersten Akkorde auf der Gitarre gelernt und mir da vom Kumpel eine Akustikgitarre ausgeliehen und dann auch ein bisschen angefangen, Songs nebenbei zu schreiben. Und genau, dann irgendwann zum Studium nach München gezogen und da auch in zwei Bands dann genau Bass gespielt und dann auch irgendwann genau nochmal eine eigene Band gegründet, wo es dann eher so in die, da ging es dann eher Jazzic Progressive Rock, also mit den Kollegen zu. Das war eigentlich eine ganz interessante Mischung. Genau, zwischendurch halt eben genauso, das war eigentlich so von 20 bis 30 habe ich eben ja, Songs geschrieben, bisschen ins Home Recording mich eingearbeitet und genau, aber Gitarre war so zum damaligen Zeitpunkt immer noch so eher Mittel zum Zweck. Mhm. Also das war mein Hauptinstrument oder ich habe mich sozusagen als Bassist identifiziert, fand das irgendwie, dachte, das ist mein Hauptding und der Rest war halt eher so, genau, also ich meine, Schlagzeug habe ich auch immer gerne gespielt, wenn der Schlagzeuger damals aufs Klo gegangen ist, habe ich mich schnell in das Drumset gesetzt und da ein bisschen rumgespielt, bis er mich dann wieder verjagt hat. Ja, genau.
Aber die Reise hat jetzt dann letztlich beim Bluegrass geendet,
yes.
Und bei der Gitarre.
Yes, genau. Ja. Kann man so sagen. Und das war, ich war eben sozusagen vorm, genau, und wir haben 2020 hat das Ganze angefangen, während dieser uns allen wohl noch gut oder verschwommen oder wie auch immer in der Erinnerung Phase von Covid. Im Lockdown, genau, hat mir der YouTube-Algorithmus, ich glaube, ein Video von den Petersen, so einer amerikanischen Familienband, so völlig heile Welt irgendwie. Bluegrass Cover of Country Roads irgendwie. Mhm. Ich habe ja Zeit gehabt zu dem Zeitpunkt, ja, und dann habe ich mir das angeguckt und mir hat halt einfach der Sound wahnsinnig gut gefallen und wie die Harmonie gesungen haben. Und dann bin ich da eigentlich über YouTube sozusagen in dieses, wie sagt man das so schön modern, ins Rabbit Hole des Bluegrasses reingefallen und habe da wirklich, Musik war bei mir nie ganz weg, aber 10 Jahre davor habe ich eigentlich in keiner Band mehr gespielt und halt nur für mich selber hin und wieder daheim an ein paar Ideen gearbeitet. Aber da war es jetzt wirklich, dass ich, ich habe auch damals Bass geübt, aber da habe ich wirklich angefangen, wirklich Feuer zu fangen und eben die Gitarre zum Hauptinstrument zu nehmen. Die Mandoline kam dann auch 21 noch dazu. Da habe ich noch irgendwie eine liegen gehabt, mit der ich vor 10 Jahren davor irgendwie mal 3 Akkorde gelernt habe. Aber die natürlich auch ein wichtiges Instrument im Bluegrass ist. Genau, und habe da einfach wirklich einfach Bock aufs Spielen gehabt. Und das war so für mich das Novum. Damals war es schon viel so dieses Rock'n'Roll-Fantasy und halt in der Band spielen war cool und Auftritt. Aber da dieses wirklich, okay, mit dem Instrument hinsetzen und einfach spielen. Und das ist halt wirklich das, was mich im Bluegrass so geflasht hat, dass einfach dieses Level an Musikalität und ich meine, harmonisch ist es ja recht einfach.
Ja.
Aber was an Improvisation und sonst was da teilweise bei den Top-Spielern abgeht, ist halt, hat mich einfach schwer beeindruckt und wirklich das in mir ausgelöst. Ich möchte auch so spielen können. Also ich kann zwar nicht so spielen wie jemand, der mit 5 irgendwie angefangen hat, jeden Tag 4 Stunden zu spielen. Da komme ich nicht mehr hin, aber irgendwie seitdem versuche ich ein bisschen so in diese Richtung zu ziehen oder mich davon inspirieren zu lassen. Und der Markt im Bluegrass ist ja auch hierzulande jetzt auch nicht so... Ist ja überschaubar, sage ich jetzt mal. Genau, und nachdem halt, also dann habe ich eine Zeit lang halt einfach für mich selber sozusagen da daheim mir Bluegrass, Gitarre und ein bisschen Mandoline beigebracht. Und 22 irgendwie, oder wie dann halt alles wieder ein bisschen aufgemacht hat, habe ich dann mal geguckt, okay, wo kann ich denn mit Leuten in München Bluegrass spielen? Und dann habe ich den Verein Munich Bluegrass Friends gefunden, die einmal im Monat den Blue Monday veranstalten. Mhm. Und da bin ich dann, glaube ich, das war dann wahrscheinlich Mai, ich vermute, es war Mai 22, genau da das erste Mal hingegangen und habe dann da eigentlich da wirklich von dort aus ganz viele Leute kennengelernt. Mhm. Also und ja, und dann bin dann sozusagen in die nächste Phase übergegangen, dass ich einfach viel auf Jam Sessions gegangen bin.
Ja, das ist, glaube ich, auch elementar wichtig, wenn man sich da weiterentwickeln will, dass man einfach dann unter die Leute geht und das, was du da jetzt gelernt hast in den 2 Jahren Covid, und dass man es einfach mal umsetzt und mal schaut, wo stehe ich denn auch.
Absolut.
Mit meiner Musik, mit meiner Kunst, mit meiner Fertigkeit, ja.
Sondern es ist ein wahnsinniger Beschleuniger und wie du es auch sagst, halt auch dieser Reality-Check teilweise. Ja. Auch dass ich sagen halt, da habe ich auch viel so Fahr- oder machst du immer noch teilweise durch, wo ich mir denke, manchmal, ja, jetzt bist du aber gut geworden und dann spiele ich wieder mit ein paar Leuten, die haben einfach ein Stück, ich kann überhaupt nichts.
Ja, ich glaube, das bleibt einem das ganze Leben lang irgendwo erhalten.
Aber wenn man sich gewöhnt hat, dann ist es, oder es dann schon irgendwie kennt, dann fängt es auch an, irgendwie schön zu sein, ja, oder dass einfach dass halt immer weitergeht dann,
ja. Ja, genau.
Oder dann auch selbst von den Top-Spielern irgendwie zu ernähren, die lernen immer weiter, das ist, inspirierend. Ja. Aber ja, und es ist halt einfach ein wahnsinniger Beschleuniger, irgendwie, also fürs eigene Spielen fand ich, also ich meine, es gibt schon auch immer die wieder Phasen, wo ich merke, oder gerade im letzten Jahr habe ich mir oft so ein bisschen die Zeit gesehen, mal wieder einfach nur für mich und das Instrument Zeit zu haben, anstatt mich für Bands und Auftritte vorzubereiten. Aber es fordert einen natürlich viel mehr oder halt auch mit besseren Leuten gerade zu spielen irgendwie. Das ist ja. Und da bin ich wahnsinnig dankbar. Deshalb habe ich auch für das heutige Interview auch halt wirklich, abgesehen von dem Mangel an eigenen Aufnahmen, viel von Musikerkollegen mitgenommen, weil ich einfach da ja sehr dankbar bin, dass ich da in dieser Szene auch irgendwo sehr gut aufgenommen wurde. Und einfach viele.
Ja, wir können ja jetzt ein Lied spielen, zwar von
gerne.
Titus Waldenfels.
Das sehr
ist
gerne.
Der richtige Titus Waldenfels, der ja auch immer auf den Sessions ist, mit dem du dann auch Kontakt bekommen hast und auch dabei bist. Und das machen wir jetzt gleich mal und dann kannst du hinterher auch ein bisschen was über ihn erzählen, über eure Beziehung und über eure Musik. Und zwar hören wir jetzt 2 Sterne. Mhm. Der Song ist von Titus, oder?
Der ist von Titus.
Der ist von Titus.
Ist von Titus.
Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Thank you. hört den Song Zwei Sterne von Titus Waldenfels und ihr hört gerade die Werkhaus-Sendung auf Radio Lora 92.4. Mein Name ist Christian Rossmeißel und David Mirales, habe ich wahrscheinlich wieder falsch gesagt.
Ich bin in Deutschland aufgewachsen und Mirales fühle ich mich definitiv angesprochen.
Super, vielen Dank.
Wir haben Mirales dann wieder.
Ja. Katastrophe ist das immer.
Kein Problem.
Aber gerade wenn der Musikkammer gesprochen ist, möchte ich vielleicht nochmal auch für euch ansprechen, weil du ja auch singst, jetzt in Bluegrass. Und früher hast du mir gerade erzählt, hast du bei diesen Heavy-Metal-Bands ja auch gesungen und es hat überhaupt nicht geklappt.
Oh ja, also überhaupt nicht geklappt. Also vieles, was ich wollte, hat so nicht geklappt, weil es einfach nicht, meine Stimme einfach nicht dafür geeignet war, vom Sound her. Also ich habe vorher scherzhaft gerade irgendwie gesagt, ich habe eher so eine Knabenchorstimme, habe auch irgendwie seit der 10. Klasse im Chor gesungen. Und ja, wenn du dann halt versuchst, irgendwie hier so diese Schreie zu machen, das hat manchmal vom Pitch her, ich meine, das ist ja technisch natürlich auch wahnsinnig schwierig teilweise, ja. Aber es muss halt auch, ja, nicht jede Stimme ist für alles gemacht, würde ich sagen.
Ja, das ist definitiv so. Das genau, hat man von vielen Sängern, dass die einfach ihre Nische da so ein bisschen suchen und dann auch letztlich auch finden, wo es halt reinpasst. Vom Klang her, von der Tonhöhe her, ist es ja oft ganz auch wichtig. Ganz wichtig, ja,
dass es auch reinpasst. Oder auch jetzt irgendwie hier in Bluegrass-Kreisen auch manche Leute, die meinen, nein, der Song ist aber in der Tonart geschrieben, also muss ich ihn auch in der Tonart singen. Und da sage ich immer, nein, also jeder, der singen will, soll sich wirklich die Zeit nehmen für den Song, die richtige Tonart für die eigene Stimme zu finden. Ja. Das ist manchmal auch spannend, weil manchmal fühlt sich die eine Tonart irgendwie zu hoch an. Da muss ich schauen, dass ich jetzt da nicht gefahren habe. Ja, das ist manchmal irgendwie gibt es teilweise Überraschungen, dass ich denke, okay, das ist irgendwie zu tief, aber dann ist es doch irgendwie in einem anderen Bereich.
Ich denke mal vielleicht von der Färbung her. Die Stimme färbt sich ja vielleicht in der Höhe, der Tiefe auch etwas anders ein. Und da muss man vielleicht auch aufpassen. Also ich kenne es jetzt vom Saxophon her, sagen die Leute auch immer zu mir, ist doch egal, du kannst doch chromatisch spielen, egal welche Tonart, kannst du ja jedes spielen. Aber es ist natürlich ein Unterschied. Ja. Das Saxophon hat halt nur seine zwei Oktaven und klingt halt am oberen und unteren Ende ganz anders. Also man muss dann einfach gucken, wo ist der Sound für den Song, in welcher Tone kann ich den wirklich gut spielen. Ja, das ist
absolut,
beim Gesang natürlich aus.
Oder auch gerade irgendwie oder wenn dann sozusagen die verschiedenen Zwischenregister zwischen Kopf und Bruststimme, und da gibt es auch so ein paar Punkte, die dann eher schwächer ausgebildet sind. Das sind natürlich auch Sachen, also wenn meine Stimme jetzt ideal trainiert würde, dann wäre das wahrscheinlich auch nochmal eine andere Sache. Aber ja, genau so. Manchmal fühlt sich das eine zu hoch an, aber dann gehst du genau nochmal einen Halbton höher und dann passt es wieder. Weil dann irgendwie genau sozusagen das in diesem Sweet Spot sitzt dann irgendwie, oder einfach passt.
Alles sind so die Feinheiten.
Ja, wahnsinnig spannend. Ne?
Wenn man sich so beschäftigen muss.
Ja, also aber auch an alle Sänger oder alle Leute, die gerne singen wollen, kann ich wirklich empfehlen, sucht euch die richtige Tonart für den passenden Song aus. Dann
ist es.
Das habe ich eben auch so mal damals versucht, dass ich wirklich in der Tonhöhe von diesen Metal-Sängern genau zu den CDs dazu singen wollte. Und das hat sich als schwierig rausgestellt. Da tun mir die Mitbewohner damals in der Studentenstadt, habe ich gewohnt, wie viel, also da habe ich zum Glück ausgeblendet, dass die Leute um mich herum das wahrscheinlich auch hören, was ich da vor mir gebe. Da möchte ich jetzt gar nicht zu weit dran denken.
Ja, ich glaube, in der Altersklasse, da ist das alles noch ein bisschen lockerer. Wenn nur solche da sind, da hat jeder so seinen Spleen und seinen. Aber nochmal zurück zu Titus.
Gerne.
Ja, wie hast du denn mit dem zusammengearbeitet? Hast du auch auf den Session dann wirklich über das Bluegrass kennengelernt?
Den Titus habe ich tatsächlich auch auf der allerersten Bluegrass-Session, auf der ich gewesen bin, war auch Titus, und der hat dann auch eben sozusagen diese Session zur die Gunst der Stunde genutzt und für seine eigene Session in der Glockenbach-Werkstatt, die Folk-Session, also ist ja nicht seine einzige Session, aber eine, die er leitet, eine rein akustische Session, für die Werbung zu machen. Und ich meine, ja, und morgen ist auch, also wer Lust hat, irgendwie soll doch morgen irgendwie auf die Folk-Session in der Glockenbach-Werkstatt kommen. Und ich glaube, wir haben uns auf dem Heimweg dann noch kurz gesehen und haben gesagt, ja, komm gerne vorbei. Und irgendwie war ganz, ganz freundlich zu mir. Und dann haben wir gesagt, okay, ist morgen auch gleich wieder eine Session. Ja, komm, schaust dir hin. Und da war dann auch der vorher schon genannte Gabe und dann auch noch zwei zwei Leute, mit denen ich später, oder der Walter Rossmann, ein Banjo-Spieler, mit dem ich auch so zweimal schon mal die Session hier eröffnet habe. Und genau, da waren dann auf der Session auch lauter alte Hasen, die mich halt auch irgendwie ganz freundlich aufgenommen haben und halt auch gerade der Titus. Hat dann auch mal, hey, ich finde es gut, wie du Gitarre spielst. Ich weiß nicht, wie gut es wirklich damals schon war zu dem Zeitpunkt, aber hat mir dann auch fand es halt eben einfach ganz nett, dass er mich da auch immer wieder ermutigt hat, ein Solo zu spielen, auch wenn man das vielleicht auch noch nicht gehört hat, weil es akustische Gitarre im akustischen Setting durchzusetzen ist ja auch nicht immer so ganz leicht. Und genau seitdem war sozusagen, das war dann die zweite Session, die für mich wichtig geworden ist. Das erste war der Blue Monday, der sozusagen zu einem festen Punkt geworden ist. Und dann eben auch die Folk-Session vom Titus, wo ich so oft wie möglich hingegangen bin. Nicht nur mit Gitarre, sondern auch mit Mandoline gerne, weil sozusagen auf der Bluegrass-Session hast du recht viele Mandolinen, dafür weniger Gitarren, Akustikgitarren, die auch Solo spielen. Dafür hast du auf den anderen Sessions eigentlich in der Regel keine Mandoline. Und somit da quasi eine Marktlücke. Und genau, da hat mir der Titus eigentlich immer nebenbei immer wieder ganz gute Tipps gegeben und wie gesagt, mich da immer auf der Session willkommen geheißen. Und irgendwann, das war dann, meine ich, überlege jetzt, wann das war dann letztes Jahr, ja, da war es schon, genau, dann wahrscheinlich irgendwann letztes Jahr, hat er mich dann irgendwann angeschrieben, ob ich einspringen kann bei der Session im Werkhaus für die Hausband. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich quasi da sozusagen mit ihm zusammengespielt habe, also sozusagen als Auftritt, da habe ich dann auch die Becky J kennengelernt bei der Session. Genau, lustigerweise eigentlich auf die Becky kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen, die sozusagen auch eine der Leute ist, mit denen ich letztes Jahr recht viel zusammenspielen durfte. Und auch lustigerweise der Jim Klopfenstein, der Bassist von Huckleberry Five ist, das ist die Bluegrass-Band, in der ich jetzt spiele. Also sozusagen, genau, eigentlich ein ganz lustiger Punkt. Und was kann ich noch über den Titus sagen?
Wir können noch gleich einen Song anhören, dann kannst du noch überlegen.
Ja.
Ja, und zwar hast du noch einen mitgebracht, wo Becky J eben auch dabei ist.
Ja.
Ja, so Devil in You mit Titus Waldenfels und Becky J. Und dann können wir noch ein bisschen über die beiden oder
gerne,
über die drei, über dich quatschen.
Ja. Ja.
Viel Spaß!
Your tongue is loaded like a gun. You regret what you have done. Words are sharper than knives. Wished you had a better life. You ask yourself what's wrong with you. Just shake the devil off from you. Made you strong. You never know what's right or wrong. But there's not only fight or flight. He's not always by your side. There is a balance between
so show the devil you're the queen. He's not living only in your head. No, he's almost in everybody's head. And when he's grinning right into your face, tell the world just in case. It's the devil in a me. It's the devil in a you. Oh, shake it off from a you. Shake it off from a you. He's hiding in a you. But there's something shake it off from you. So shake, 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 shake it off from you.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
So, liebe Freunde, nach diesem Song The Devil in You mit Becky J und der Band von Titus Waldenfels sind wir wieder zurück. Zu Gast David
Miralles.
Das wird jetzt der Running Gag für das nächste Jahr, wahrscheinlich für das ganze Jahr. Mit Bluegrass bist du ja praktisch richtig durchgestartet. Das ist wirklich dein Ding.
Ja, und schon.
Wie war es denn mit diesen beiden dann? Wie ging es denn da?
Mit diesen beiden? Die beiden sind ja keine Bluegrasser im eigentlichen Sinn, aber sie mögen beide Bluegrasser bei der Becky könnte ich sogar mittlerweile wahrscheinlich auch sagen, wie er mir mag, sie ist Bluegrass, weil sozusagen das durch mich dann ja kennengelernt hat. Genau, ja, die Becky habe ich quasi beim ersten Engagement, das ich durch Titus bekommen habe, kennengelernt. Und ich überlege jetzt gerade, wann ist es dann da zur ersten Kooperation gekommen?
Das ist ja gar nicht so lange her, aber...
Nee, das ist alles noch gar nicht so lange her.
Passiert so viel in der Zeit.
Ich weiß noch sozusagen, der erste Auftritt, den ich mit der Becky dann eben gehabt habe, wo ich ihr auch wahnsinnig dankbar bin, weil es sozusagen eigentlich ein relativ schneller Start war. Also ich glaube, ich habe 2024 habe ich einmal in Augsburg mit Picaria, das ist noch ein kleines Bluegrass-Trio, das aber gerade so ein bisschen auf Pause ist. Was aber hoffentlich auch mal wieder ein bisschen weitergeht. Da ist einer kürzlich Papa geworden. Ich bin jetzt sozusagen auch selber gerade eingespannt. Genau, haben wir einen Auftritt gehabt im August. Genau, und dann eben im September oder im Juli, ist ja egal. Und im September durfte ich dann das erste Mal im Rattlesnake Saloon mit der Becky spielen. Was eigentlich, genau, eine ganz coole Sache. Aber ich meine, es ist nicht das Olympiastadion oder sonst was.
Aber Rattlesnake Saloon ist doch die Institution in München.
Für Country,
ja.
Und verwandte Genres. Und genau, das hat mich dann schon sehr gefreut. Genau, ich fand es halt auch interessant. Okay, cool, der kann gut singen, irgendwie Gitarre spielen oder dieses Bluegrassige hat er halt auch gefallen. Und genau, dann bin ich auch eben mit Becky und auch Titus sozusagen da am 13. September, das weiß ich noch, weil das sowohl der Geburtstag meiner Oma als auch von Bill Monroe, dem Vater des Bluegrasses ist, hat sich das irgendwie so festgesetzt. Genau, am 13. September habe ich dann zum ersten Mal im Rattlesnake Saloon mit Becky J und ihrer Band gespielt. Unter anderem auch mit dem Bassisten, der jetzt bei Huckleberry 5 aushilft gerade, aber gut, das führt jetzt wieder zu weit. genau, und der nächste Auftritt mit Becky war dann im November drauf folgend in Pullman City dann. Das ist auch diese Westernstadt bei Passau, die ist, glaube ich, kurz davor abgebrannt. Da habe ich sozusagen in ihrer alten Form gar nicht kennenlernen dürfen, aber genau, sozusagen in der neu errichteten Westernstadt gab es eben sozusagen, machen sie da ihre Country Music Awards in verschiedenen Kategorien und die Becky hat da eben sozusagen in den letzten Jahren auch schon recht gut abgeräumt bei den meisten Kategorien, aber die Duo-Kategorie hat ihr noch gefehlt. Und irgendwie ist sie dann auch unter anderem auf die Empfehlung von Peter sozusagen auf mich zugekommen und Für den Auftritt haben wir dann sogar mal geprobt.
Es kommt auch unter Musikern vor.
Ja, es kommt, weil mit Becky und Titus kommt das sogar, dieses Konzept proben, davor kommt ganz selten vor. Wobei vom Rattlesnake Saloon hat sich sogar Titus irgendwie einmal, da hat er, glaube ich, richtig Bock drauf gehabt, da hat er auch sozusagen sich mit uns zusammengehockt. Genau, wir haben dann sozusagen für die Duo-Kategorie ein nettes Set vorbereitet und ja, die dann auch tatsächlich gleich gewonnen.
Oh, gratuliere, ja.
Dankeschön dann, ja. Den Pokal hat Becky bekommen, das hat sie gleich von Anfang an festgestellt. Aber ich habe ein Foto vom Pokal bekommen, sehr liebevoll eingerahmt und ist auch sehr gefreut. Und klar, sie hatte da auch schon ihre Fanbase in Pullman City bereits. Aber wir haben es auch, also das war schon auch richtig gut, was wir da gemacht haben und ja, das war einfach so ein, ja, gilt Becky von dem ja wirklich auch mein Dank da, dass ich da einfach recht schnell hier solche Sachen, ne, quasi erleben durfte. Irgendwie erst Rattlesnake Saloon und dann Pullman City Awards. Und genau seitdem habe ich mit ihr auch schon öfter, ich glaube, zwei weitere Mal in Pullman City gespielt und im Rattlesnake Saloon auch immer wieder. Genau, und ja, ich glaube, Anfang nächsten Jahres stehen da auch wieder ein paar Sachen an. Ne? Und mit Titus ist natürlich die Sache, Titus spielt ja quasi alles, auf jeden Fall, was Saiten hat. Und von dem her ist da gar kein Platz mehr, dass er singen könnte, sozusagen. Von dem her ist Titus natürlich auch immer auf der Suche nach Sängern, mit denen er zusammenarbeiten kann. Genau, und da sozusagen haben wir eben auch schon jetzt zwei, dreimal was miteinander gemacht.
Mhm. Ich glaube, also er schätzt nicht nur dein Gitarrenspiel, sondern auch
den Gesang. Genau. Oder auch eben die Session in der Glockenbach-Werkstatt durfte ich jetzt schon zweimal mit ihm eröffnen, was natürlich auch ganz cool ist, wo ich da sozusagen, jahrelang bin ich auch so zum Spaß hingegangen und jetzt sozusagen engagiert. Da bin ich den beiden einfach wirklich schon, also ich meine, ich bin vielen Leuten aus dieser ganzen Szene dankbar, aber die beiden stehen schon recht weit oben, muss ich auch mal, kann man bei der Gelegenheit auch mal sagen, weil es halt auch eben Titus jetzt nie, ich meine, jetzt nie gesagt, okay, ich komm Junge, ich bring dir jetzt das und das bei, aber es sind halt so diese kleinen Sachen am Rande so, und sei es noch, was schon mittlerweile zum Running Gag geworden ist und ich auch gerne auf der Session war, weißt, wenn einer Solo spielt, dann komm, one more time, das war meistens, wenn ich es total verkackt habe, ja, und dann war scheiße, hoffentlich ist das Solo bald vorbei, dann sagt Titus, one more, komm, ich probier's einfach und das, was aber gut tut, ja.
Ja, ja.
Was gut und genau dieses halt diesen kleinen Push da gibt oder halt mal einfach dieses, ja, komm, schau mal vom Anschlag ein bisschen mehr so in die Richtung. Ja. Mensch, jetzt hört man dich ja endlich irgendwie. Von einem Jahr habe ich dich noch nicht gehört, wenn du so nicht spielen konntest. Jetzt bist du laut genug hier mit dem Timing hier. Das war auch ein super Kompliment. Was du spielst, ist so gut, dass ich es am Timing hapern soll. Also mach mal da, üb einfach mal mit Metronom. Diese kleinen Bemerkungen am Anfang und einfach halt auch natürlich auch das mir da eine Chance zu geben, einfach
ich glaube, er hat schon auch einen Blick dafür, was Leute drauf haben oder wo das Potenzial der Leute einfach auch ist, und da ist er einfach dabei, dass er die Leute dann auch featured, und das da ist er auch gut am Platz, wenn er dann Sessionleiter ist, eben, finde ich, weil also ich oder wir finden ja auch, Sessions sind einfach dafür da, dass man Erfahrungen sammeln, dass man das lernt, dass man auch die Chance hat, von anderen was abzugucken. Ich meine, wo sonst, ich meine, ist für mich auch so, du meinst nirgendwo so viel als bei einem Auftritt. Da kannst du noch so viel im Proberaum irgendwelche Videos angucken oder üben oder so. Du musst auf die Bühne gehen und schauen, wie das andere machen, schauen, wie du es selber machst. Du hast da auch das beste Feedback, das du einfach bekommen kannst. Und wenn das so toll ist, dass man auch noch so nette Leute trifft wie in München,
ja,
auch auf den Sessions, dann ist das wirklich ein Sprungbrett. Und ich glaube, wenn man auch andere Musiker in New York oder wie auch immer anhört, die werden Ähnliches erzählen. Ja. Mhm. Die werden einfach, es gibt ja auch so Anekdoten von Miles Davis oder Michael Brecker, wo die Leute auf die Session gehen und da auch empfangen werden und nicht abfällig behandelt werden, sondern wo auch von solchen Leuten die Leute aufgenommen werden und aufgenommen worden sind. Michael Brecker ist ja auch, man hat auch mal klein angefangen.
Ja.
Ja. Oder überlegen, gibt es auch so. Fällt mir jetzt nicht ein. Oder vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Egal. Wir machen, glaube ich, weiter mit einer weiteren Band, wo du, ich weiß gar nicht dabei bist, aber ins Umfeld von dir dazugehört, die Yonder Boys.
Die Yonder Boys, genau, die Yonder Boys. Ich meine, kann jetzt auch nicht direkt sagen, sie sind Bluegrass, aber sozusagen eine Amerikaner-Band. Drei Musiker, einer aus Amerika ursprünglich, aber in München ansässig, aus Argentinien und aus Australien. die sozusagen über Deutschland verteilt leben, genau. Und dann ein ganz gutes Trio waren jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, bei den IBMA, also bei der International Bluegrass Music Association, nicht bei den Awards, sondern ich weiß nicht, ich glaube bei der Konferenz, da auch spielen durften und wo eben halt, also ja, ich würde sagen, einer meiner ersten Freunde aus dieser Musikszene in München war eben der Jason, der Gitarrist und Sänger, und das bei den Yonder Boys irgendwie, oder halt bei dieser Konstellation, das Lustige, dass er eigentlich auf mich zugegangen ist und sagt, hey, ich will von dir Gitarre spielen lernen. Ja, okay, Moment. Okay. Ich einfach in dieser Zeit in der Bluegrass-Session relativ schnell besser geworden bin und dann, hey, sag mal, okay, was du spielst doch hier professionell. Nee, und er war auch, der Jason war auch der Erste, der mit dem ich die Session im Hideout eröffnet habe. Also meine erste Hideout-Session, da habe ich das Opening-Set mit ihm gemacht, genau, und da haben wir also teilweise Gitarre und manchmal Gitarre, Mandoline, genau, und hat er ist ein fantastischer Sänger, hat mir da auch viel halt mit Harmony-Vocals beibringen können. Genau, und ich finde einfach die Band von ihnen, also jetzt ich weiß noch, wie ich sie das erste Mal gesehen habe, da waren sie mir ein bisschen, also da war ich so tief in diesem klassischen Bluegrass-Ding drin gerade und so frisch, dass das ist mir zu wenig Bluegrassig. Aber wie ich sie dieses Jahr mal wieder gesehen habe, war das im Heppel und Etlich? Ich weiß es nicht genau. Oder wie heißt denn das nochmal, dieses an der Münchner Freiheit, wo auch öfter so...
Mit C, glaube ich, ist das... Ja. Wenn man die Pfeile jetzt runterfährt auf der rechten Seite.
Ja, genau.
Das hat ja den Besitzer gewechselt.
Ja. War ich nicht das erste Mal drin?
Aber wir spielen jetzt einfach mal die Musik und dann...
Dann haben sie mich auf jeden Fall weggeblasen. Ich sehe dann das und verdiene auf jeden Fall ein Feature dann. Ja. Und es ist eben, auch immer, ist halt auch so die Art von Musik oder gerade dieser Song speziell sozusagen, die ich jetzt eher so mache.
Das. Genau, und das hören wir uns jetzt an. Das ist nämlich Emily in the Tube von den Yonder Boys. Viel Spaß.
I swear I'll be good.
I'll be good
if you
come in the bed
with me. Emily, I'm in the tub, come on in, I'll pull the curtain. I got wondrous tales to tell, coming off the salty sea.
Emily, my love, I'm covered in suds, and I swear I'll be good if you come in the bath with me.
Emily, I'll catch a cold if you don't bring some more hot water. And perhaps a cup of tea, one for you and one for me.
Emily, my love, I'm covered in suds, and I swear I'll be good if you come in the bath with me.
You can perch on this fine commode, turn your gaze from me.
Don't leave me all alone when all I want's your company.
When I was a little boy, I'd share the tub with a little lady. You and me, Emily, as innocently as could be.
Emily, my love, I'm covered in suds, and I swear I'll be good if you come in the bath.
You can perch on the spine commode, turn your gaze from me.
Don't leave me all alone when all I want's your phone.
Money.
Emily, now I can see I'll have to ask you through the keyhole. Would you be my blushing bride? Got a golden ring for you inside. Emily, it's true, it will always be you. You'll always see through me. Won't you join me? You can perch on the spine commode, turn your gaze from me. Don't leave me all alone when all I want's your company.
So, liebe Werkhaus-Freunde, das war Emily in the Tub. Und wir haben es jetzt auch rausgefunden. Wir haben quasi beide recht. Früher hieß es Drugstore. Aber Happel endlich ist ja jetzt oben. Und der Drugstore ist ja jetzt, gibt es glaube ich nicht mehr, das ist jetzt ein Burgerladen.
Cool.
Das war auch schlimm, das ja. Für mich persönlich ist nicht so, aber ich glaube für die Musikszene, ich kenne ein paar Gitarristen, war das schon echt schlimm, dass der Drugstore da jetzt nicht mehr ist.
Ja.
Genau. Ja, wollten wir noch was zu den Wonder Boys noch, glaube ich, erzählen?
Gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Also wer über die Wonder Boys mehr wissen will, der soll sich einfach genau nach den Wonder Boys suchen. Genau, ja, im Internet, da wird man fündig.
Genau, dann schauen wir weiter, was du über das Aktuelle, weil die Sendung neigt sich jetzt bald zum Ende. Müssen wir noch reinquetschen.
Genau.
Dann, deine aktuellen Sachen.
Da sind wir jetzt auch, wir sind ja beim Bluegrass jetzt schon, genau sozusagen mit den Wonder Boys. Jetzt wird es noch bluegrassiger, weil die letzte Station jetzt irgendwie in diesem, ja, ungefähr diesen letzten Jahren, dieser letzten Musikphase bei mir, hat jetzt doch irgendwie mit einem ganz glücklichen Zufall geändert, dass ich jetzt seit Juni, erster Auftritt war jetzt im Oktober, bei Huckleberry Five spiele, welche sozusagen, können wir sagen, Münchens älteste Bluegrass-Band sind, feiern nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen, glaube ich.
Dieses Jahr, glaube ich. 26 ist es.
Ich, 26, ja. Ach, wir sind ja schon 26.
Ja, ja.
Mein Gott, wie die Zeit vergeht dann. Genau, dieses Jahr, ja. 30 Jahre, ich bin aber erst seit Juni 25 dabei, habe über Facebook zufälligerweise mitgekriegt, dass Mandolinenspieler und Gitarrist die Band genau verlassen haben und bin dann gleich auf diese, zwei Jahre davor habe ich schon mal irgendwie mich beworben, da war es dann einen Tag, glaube ich, zu spät, bevor sozusagen der Aushilfe-Mandolinenspieler beschlossen hat, doch festes Mitglied wieder zu bleiben. Bin ich im Folkladen in der Einsteinstraße, so ein Musikgeschäft, genau, der Banjo-Spieler und Bandleader Rüdiger Helwig, der leitet eben den Folkladen irgendwie und genau, hat, glaube ich, das erste deutschsprachige Banjo-Buch fast ist sozusagen ein Urgestein der Szene, der hiesigen. Genau, und da habe ich damals schon sozusagen mich bei ihm vorgestellt. Damals war kein Spot frei, aber okay, vielleicht sieht man sich wieder. Und dann bin ich gleich auf die Gelegenheit angesprungen, habe ihn auf Facebook angeschrieben und dann eine halbe Stunde später, glaube ich, einen Anruf bekommen. Und dann, und seitdem, oder seit nach der Erstprobe, spiele ich jetzt in dieser Band Gitarre und singe. Genau, bin sozusagen der Hauptsänger. Und ja, das ist halt auch wieder einfach eine sehr, für mich auch wieder eine große Ehre und eine sehr coole Sache, dass ich wieder auch in relativ kurzer Zeit jetzt halt einfach bei diesem Gig einsteigen konnte. Genau, und Rüdiger scheint soweit zufrieden zu sein. Und wir haben eben jetzt auch, es führte wieder zum Rattlesnake Saloon. Die Band hat einen festen, einmal im Monat einen Auftritt im Rattlesnake Saloon. Es ist meistens der erste Donnerstag im Monat. Es gibt ein paar Ausnahmen. Einmal bin ich im Urlaub. Warte mal, ich habe die Termine da. Jetzt hat's ja, ne, das nächste Mal spielen wir am 5. war ja schon. Am 12. März spielen wir. Genau, das ist dann sozusagen, das ist der zweite, weil da, ich glaube, am ersten Monat spielt irgendeine amerikanische Band. Und dann im März spielen wir genau am 9. Und weil ich die Woche davor im Urlaub in Spanien bin. Und genau, dann am 7., 5., 4., 6. Genau, also in der Regel, schaut einfach auf die Website vom Rattlesnake Saloon. Und wer Bluegrass mag, bekommt da mit dieser Band eigentlich sozusagen die volle Ladung. Und ja, mich freut sehr, dass ich dabei bin. Es läuft gut irgendwie. Ich lerne wahnsinnig viel bei der Sache, weil ich meine, er und Jim ist leider Gottes noch mit, hat eine sehnenentscheidende Entzündung und Arthritis, den ich eben damals auch auf der ersten Session im Werkhaus mit Titus und Becky zusammengespielt habe. Aber ja, das sind halt auch einfach alte Hasen, von denen ich viel lernen kann. Und das ist einfach ein regelmäßiger Gig. Und ich bin da freudig und dankbar. Und ja, und vor allem, weil es halt auch wirklich einfach genau diese Art von Musik ist, die mich halt in den letzten Jahren so besonders flasht.
Ja, das freut uns und freut mich uns alle sehr, dass es sich so toll entwickelt hat bei dir. Und man sieht auch, wenn man auf einmal anfängt, etwas zu brennen, auch wenn man vorher ganz was anderes gemacht hat, Heavy Metal und dann zum Bluegrass, ist ja schon ein großer Schritt. Aber wenn man eben mal für etwas brennt, dann ist man auch erfolgreich und man trifft auch hier in München wirklich tolle Leute, die einen unterstützen und wo man Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Eben so. Jetzt sind wir dann gleich am Ende. Ich möchte mich jetzt gleich von dir verabschieden, aber zuerst sage ich noch, das war die Werkhaus-Sendung auf Radio Lora 92.4. Ihr hört uns immer am dritten Mittwoch an geraden Monaten, also jetzt dann wieder im April, Juni, August. Wiederholt wird diese Sendung auch auf DRB Plus am darauffolgenden Donnerstag um 5 Uhr morgens und um 14 Uhr mittags und im Livestream ist sie auch am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr zu hören. Als Podcast steht diese Sendung noch eine Woche auf Radio Lora zum Download zur Verfügung. Die Infos zu unserer Sendung findet ihr auf radiolora.de und auch auf unserer Werkhaus-Homepage www.werkhaus-ev.de. Falls ihr bei uns im Verein Mitglied seid, könnt ihr alle Sendungen grenzenlos auf Dauer immer und immer wieder hören. Das hoffe ich, dass ihr alle Mitglied werdet, auch bei Radio Lora Mitglied. Und jetzt muss man sagen, endgültig wollen wir uns verabschieden. Wir hören noch einen Song, David, gell? Mhm. Und zwar den Rausschmeißer Pulse Shade Down, ein melancholisches Bluegrass-Instrumental von Rüdiger Herberger.
Von Rüdiger Helbig,
von der aktuellen Band.
Genau, sozusagen der Bandleader und Banjo-Spieler von Huckleberry Five. Genau.
Sehr gut.
Und auch live zu sehen bei unseren Auftritten, zu hören, dieses Lied. Genau.
Also ihr seid alle eingeladen zum Rattlesnacks Salon demnächst.
Ja, kommt vorbei.
Kommt vorbei, genau. Also David, vielen Dank.
Ich danke, Christian.
Gern und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Viel Erfolg.
Ciao.
Ciao.